für all diejenigen, die das erste Mal davon hören, dass wir auf Tour gehen. Es geht unter anderem um Guilty Pleasures. Denn wir haben uns gesagt, wir wollen mal wieder in Ruhe quatschen. Ja, so, so eine Pyjama-Party für die Seele machen.
Es ist wirklich so, dass wir uns ja echt selten sehen. Und dass, glaube ich, viele Leute da draußen denken, wir würden wöchentlich zusammen rumhängen, täglich zusammen rumhängen. Und wir sehen uns ja wirklich selten. Und ich glaube, dass das auch ein Grund war, weshalb ich gesagt habe, geil, lass uns bitte auf Tour gehen, um all die Dinge, über die wir sonst hinter verschlossenen Türen sprechen würden, um die einfach mal mit auf die Bühne zu nehmen. We'll be
Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus einem sonnengeküssten Ort und Köln zu einer neuen Folge Busenfreundin. Ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid. Ich sitze hier in einem kleinen, aber feinen Rural Eco Hotel, so heißt es, Rural auf Espanol, und verbringe hier ein paar Tage und es ist wunderschön und heute zeichne ich hier aus diesem Garten, aus dieser Oase, eine Folge für Busenfreundin auf, extra für euch, mit der wunderbaren Maike Johanna Reuter. Schön, dass du da bist.
Hallo.
In Köln.
Schön,
wie
geht's
dir?
Endlich mal wieder in Köln bin. Gut, ich bin neidisch auf dich, aber so positiv neidisch, weißt du? So, ich gönne dir das, aber ich wäre auch gern da.
Aber ich hasse dich auch gleich.
Aber ich hasse dich auch ein bisschen.
Aber du hattest das ja vor einiger Zeit auch, denn du warst auch im Urlaub und es, finde ich, bietet sich natürlich an, dass wir darüber sprechen, wie wir unsere letzten Tage verbracht haben. Du bist erst seit kurzem wieder zu Hause, ne? Du warst wandern. Du hast wieder einen Aktivurlaub gemacht.
Ich habe mal wieder Aktivurlaub gemacht. Ich kann es nicht lassen. Ich mache immer abwechselnd Urlaub, wo ich mich nur von einer Seite auf die andere drehe und 6 Bücher lese und dann einen Urlaub, wo ich 2 Wochen lang ein Buch durch die Gegend schleppe und es nicht einmal aufmache.
Wie lange warst du im Urlaub?
Ich wollte gerade sagen, nur 2 Wochen. Es ist schon auch lang, aber ich wäre am liebsten noch 6 Wochen geblieben und noch weiter gestapft. Und es war auch irgendwie hart, weil die anderen oder die meisten anderen eben noch weitergelaufen sind und ich eben nach Hause gefahren bin. Es war schon ein bisschen komisch.
Ich habe vor einiger Zeit beim Spazierengehen Josefine Henning getroffen. Grüße an dieser Stelle. Ehemalige Nationalspielerin und in Köln und die lief im Park rum und ich dachte mir, was machst du denn hier? Und sie so, was machst du denn hier? Ich hatte eine Bierflasche dabei, aber 0,0% Alkohol, tut jetzt nichts zur Sache, aber sie war nur da, um sie ihre Wanderschuhe einzulaufen. Und das hat mich so inspiriert, dann haben wir ein bisschen übers Wandern geredet, dass sie auch jetzt bald unterwegs ist. Und ich finde das schon cool, habe aber Angst, dass ich mir die übelsten Blasen laufe am Anfang und auch richtig fertig bin. Also wie ist das Fertigkeitslevel am Anfang? Weil du läufst ja schon so 20 bis 30 Kilometer pro Tag, oder?
Ja, im Schnitt ziemlich genau 25. Also das Fertigkeitslevel war diesmal extrem hoch, muss ich sagen, was aber auch daran lag, dass es mir die letzten Monate einfach nicht so gut ging und ich irgendwie viel Struggle hatte und auch schon sehr erschöpft dahin gefahren bin. Und vielleicht wäre es auch ganz gut gewesen, erstmal 3 Tage irgendwo zu liegen und den Umdrehurlaub zu machen, statt irgendwie direkt den Spazierurlaub. Aber es war, glaube ich, genau richtig dann im Endeffekt. Aber es war wirklich... Die ersten 3 Tage oder ersten 3-4 Tage waren so anstrengend. Es ging so krass bergauf und bergab und wirklich auch so, im Wanderführer stand wirklich, Zitat, brutal bergauf. Und anders kann man es auch gar nicht beschreiben. Und es waren 33 Grad und ich hatte halt meine 8 Kilo am Rücken. Also ich habe wirklich auch, ich war richtig wütend. Ich habe auch teilweise so...
Bist du sicher, dass du nicht Teil einer Serie mit dem Titel Survivor warst oder Seven vs. Wild oder so?
Ich war tatsächlich, ich war in einer Serie unterwegs, die hieß, du hast dir den Scheiß selber ausgesucht, also mach es jetzt auch. Und ich bin wirklich...
Ach, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also nur schlechte Zeiten.
Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten. Also ich hatte trotzdem eine gute Zeit, ne? Also so ist nicht. Es war wirklich wunderschön, aber es war wirklich so, dass ich teilweise über mich selber lachen musste, weil ich so vor Wut beim Wandern so gestapft bin. Ich bin so richtig fest auf den Boden aufgetreten und war so total wütend, warum das jetzt alles so anstrengend ist und warum ich das überhaupt mache. Und Musste auch,
aber
ich musste wirklich viel über mich lachen.
Warst du geläutert danach? Hast du dich gefunden danach?
Ich war definitiv geläutert. Ich glaube, es war genau das, was ich brauchte, dass ich einmal so richtig unten ankomme und einmal so richtig fertig und müde bin. Und ich habe auch so schlecht geschlafen. Das war wirklich eine absolute Katastrophe. Und ich glaube, so nach 4, 5 Tagen habe ich so gemerkt, also beziehungsweise ich habe es gar nicht so gemerkt, aber ich schreibe immer, wenn ich wandere, abends so ein bisschen Tagebuch oder Journal, wie es ja jetzt in cool heißt. Dann habe ich so gejournalt und habe ich in mein Journal geschrieben und habe das dann am Ende der Reise nochmal gelesen und habe echt so gelesen, wie es mir so von Tag zu Tag besser ging, ohne dass ich das währenddessen wirklich gemerkt hätte. Also ich glaube, ich brauchte vielleicht diese 33 Grad und diese absolute Keule, damit es danach irgendwie leichter
wird. Ich sehe so eine Landkarte, so eine Wanderkarte, auf der steht, sie sind hier, am lowest point. Aber ist das wirklich, also dieses Journal, ne, das haben wir schon so viele, das machen ganz viele Leute aus meinem Bekanntenkreis. Und du schreibst dann deine Konstitution auf, was du fühlst?
Also beim Wandern ist es tatsächlich immer eine Mischung aus, ich will einerseits festhalten, von welchem Ort zu welchem Ort ich gewandert bin.
Ah, okay.
Ich schreibe die Kilometerzahl nicht drauf, weil es mir jetzt mittlerweile ein bisschen egal ist. Also meine erste Wanderung war echt so, ich wollte möglichst viele Kilometer machen. Mittlerweile bin ich so, ach komm, ich fahre auch mal ein Stück mit dem Bus, wenn die Blasen an den Füßen zu doll sind oder so. Aber dass ich, wie es mir geht, was an dem Tag irgendwie Spezielles passiert ist oder ob ich irgendwelche Erkenntnisse hatte oder ich irgendwelche Leute getroffen habe, die irgendwie, also das finde ich halt auch irgendwie das Spannende, dass ich immer wieder Leute treffe und jeder gibt dir irgendwie was mit, entweder bewusst oder unbewusst. Also manche Leute haben irgendwie so eine kleine Message, die sie dir am Ende so zustecken und andere sind einfach die ganze Zeit da und erzählen irgendwann eine Geschichte, wo du denkst, ach krass, okay, da kann ich mich irgendwie total drin wiederfinden oder irgendwie einhaken. Genau, so mache ich das. Wie schreibst du denn? Schreibst du so, liebes Tagebuch, heute sind Irina und ich spazieren gegangen.
Ich würde fast eher sagen, es ist kein Tagebuch, sondern ein Alle-Vier-Monats-Buch oder so, weil ich schreibe super unregelmäßig und immer nur dann, wenn es mir richtig emotional beschissen geht oder emotional super geht. Also es gibt nur diese zwei Aggregatzustände.
Krass.
Für die Motivation, um in ein Tagebuch zu schreiben für mich. Aber es ist super schön. Ich mache das seit 1998.
Ohne Scheiß, ich auch. 1998.
Ja, genau, seit 98.
Ja. Ich habe mit 8 Jahren angefangen.
Wow, krass. Ja. Ja, und dann siehst du mal, in wen du alles verliebt warst.
Oh
und
Gott,
das
auch.
Ist schrecklich. Also nicht schrecklich, es ist süß, aber auch schrecklich, wenn man sich das anguckt, welche Themen relevant waren in dem Leben einer 13-Jährigen. Ja. Das ist schon krass. Ich habe, glaube ich, auf jeder Seite fand ich mal jemanden süß. So.
Ja.
Und dann fand ich auch mal Justin Timberlake toll und habe mir das dann irgendwie so ein bisschen eingeredet. Das ist der Mann meiner Träume. So muss der Mann aussehen an meiner Seite. Und habe dann auch tatsächlich, das habe ich letztens so noch nachgelesen, und habe gesehen, dass ich mir die Männer gesucht habe, die Justin Timberlake ein bisschen ähnlich gesehen haben, die ich dann glaube ich so, bei denen ich mir eingebildet habe, die finde ich jetzt süß.
Ich habe aber auch mal mit jemandem geknutscht, weil er aussah wie Justin Timberlake.
Echt?
Ja.
Wann?
Oh, das ist schon ewig her. Habe ich das noch nie erzählt?
Nee.
Echt nicht?
Wo denn? Erzähl mal.
Wo ich mit jemandem geknutscht habe,
der aussah wie Justin Timberlake. Vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Ich bin auch ganz...
Ich
weiß es nicht ganz, aber es ist eine interessante Entwicklung und ich nehme sie gerne an. Ich glaube, da war ich so 20 oder so. Da war ich auf einer Party und da war so ein Typ und der sah aus wie Justin Timberlake und da habe ich gedacht, moah. Süß.
Mach ich,
habe ich mir gedacht.
Und dann hast du mit ihm rumgemacht?
Ja, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie er heißt. Aber es war in Köln, also falls sich jemand angesprochen fühlt, möge er sich bitte bei mir melden.
Und aussieht wie Justin Timberlake. Das sind zum Beispiel Sachen, die wir definitiv auf unserer, jetzt Achtung, Überleitung, Tour erzählen, denn das ist ja auch ein Guilty Pleasure. Also zumindest ist es aus unserer Vergangenheit eins oder aus meiner, dass ich mir Typen gesucht habe, als ich noch meine Hetero-Phase hatte und dachte, okay, du bist einfach nur noch nicht so weit.
Ist nur eine Phase.
Es gibt einfach noch nicht den richtigen. Die aussahen wie Justin Timberlake. Es ist nur eine Phase. Gibt es, um jetzt direkt auf das Hauptthema überzugehen, unsere Tour nämlich, gibt es Dinge, von denen du sagst, dass werde ich auf jeden Fall auf Tour erzählen, aber hier nicht im Podcast.
Gibt es.
Ich habe mir auch in der letzten Zeit, auch insbesondere hier, so ein paar Sachen überlegt, die ich erzählen will, weil es geht ja für all diejenigen, die das erste Mal davon hören, dass wir auf Tour gehen, es geht unter anderem um Guilty Pleasures, denn wir haben uns gesagt, wir wollen mal wieder in Ruhe quatschen. Ja, so, so eine Pyjama-Party für die Seele machen.
Es ist wirklich so, dass wir uns ja echt selten sehen und dass, glaube ich, viele Leute da draußen denken, wir würden wöchentlich zusammen rumhängen, täglich zusammen rumhängen und wir sehen uns ja wirklich selten und ich glaube, dass das auch mit ein Grund war, weshalb ich gesagt habe, geil, lass uns bitte auf Tour gehen, um all die Dinge, über die wir sonst hinter verschlossenen Türen sprechen würden, um die einfach mal mit auf die Bühne zu nehmen und vielleicht ein paar Leute mit reinzusetzen, die vielleicht auch noch ein bisschen ihren Senf dazugeben wollen oder so. Und ich habe richtig Bock, ich freue mich richtig doll. Und es ist vor allem auch, was ich daran so schön finde an dieser Tour, ist, dass es eben nicht so ein klares Programm ist, sondern dass es wirklich ist, wir gucken einfach mal, was passiert. Natürlich haben wir ein klares Programm, ihr kennt uns ja.
Also es geht insbesondere darum, was so in unseren Köpfen vorgeht und was so geheime Leidenschaften sind, die vielleicht gar nicht so geheim sind, sondern die viele teilen, weil wir uns mal irgendwann gesagt haben, es gibt so viele Dinge, über die wir irgendwie nie reden, weil es tabuisiert ist oder weil man sich nicht traut. Und wir, es ist jetzt nicht, dass das jetzt so ein reiner Dr. Sommer-Talk wird, sondern dass man mal Dinge anspricht, die vielleicht auch irgendwie schwierig zu identifizieren sind. Das klingt jetzt ein bisschen komplex, aber es ist eigentlich ganz einfach. Darum kommt vorbei und hört zu. Und es wird auch interaktiv. Also das können wir eh nicht anders. Das haben wir auch schon in vielen Live-Shows gemacht, dass wir Leute gefragt haben, dass wir das Publikum mit einbezogen haben. Denn, und jetzt gehe ich zum nächsten Thema über, du bist sehr versiert, was das angeht, denn du machst Impro-Theater gerade.
Ich mache Impro-Theater gerade.
Also du kannst Impro.
Ich kann Impro. Ich habe das tatsächlich auch im Studium gelernt. Es ist aber schon sehr lange her und es ist ein sehr spannender Prozess, gerade wieder in dieses Impro einzusteigen und wieder einen festen Rahmen zu haben, in dem aber alles möglich ist. Und das so ein bisschen sehe ich auch unsere Tour. Der feste Rahmen, in dem alles möglich ist. Und
ich liebe Impro. Ich liebe Impro. Das ist mitunter einer der geilsten Dinge, die man machen kann als Künstlerin. Weil du nicht weißt, was passiert. Und das ist das Geile. Ich meine, du wirst das ja auch, ich weiß gar nicht, ist man als Schauspielerin, ist man da lieber safe mit Text oder?
Es ist komplett individuell. Und ich glaube, bei mir wechselt es auch total. Aber was ich voll merke, ist, dass mich dieses Impro und gerade Impro-Comedy, was ich gerade mache, so raushaut aus meiner Komfortzone. Also erstmal ist es eine sehr hohe Herausforderung für mich, da immer politisch korrekt zu bleiben und vielleicht nicht jeden schlimmsten Flachwitz mitzunehmen, aber gleichzeitig eben auch irgendwie schnell zu reagieren, aber diese Offenheit zu behalten.
Das ist kein Problem für mich.
Das habe ich mir gedacht. Diese Offenheit zu behalten, dass alles passieren kann und gleichzeitig aber, also ich quasi in sich selber die Sicherheit zu finden, dass man auf jede Situation reagieren kann. Und ich finde, das bringt mir auch super viel im Leben, also im Leben da draußen, im wilden Dschungel der Großstadt, dass ich halt lerne, dass egal was passiert, ich gehe da irgendwie durch. Und sei es, dass ich ein Lied drüber singe, aber ich gehe irgendwie da durch.
Wenn man vielleicht selber nicht so schlagfertig ist, könnte ich mir vorstellen, dass Impro-Theater oder grundsätzlich doch Improvisationstheater im Allgemeinen super dafür ist, um das zu lernen.
Ich habe auch tatsächlich Freundinnen, die das nicht ertragen können, wenn ich von diesem Impro-Theater spreche. Denen kräuseln sich da alle Finger und Fußnägel Richtung Himmel, wenn ich davon erzähle und sage, oh Gott, das ist so schlimm, das könnten sie im Leben nicht machen. Das wäre für sie der absolute Horror, auf der Bühne zu stehen und man weiß nicht, was passiert. Und in dem Moment, wo ich da rausgehe, denke ich auch jedes Mal so, warum zur Hölle mache ich das eigentlich? Und dann macht es einfach extrem Spaß.
Ja.
Hoffentlich nicht nur mir.
Ja, ich mag das auch sehr gerne. Ich habe das, Irina ist zum Beispiel ganz anders. Die braucht exakte Texte. Wir haben das für Love is Life gehabt. Die muss wissen, was passiert, wann und warum. Und ich gehe da raus und sage, komm, passiert alles easy. Komm, läuft schon. Weil du weißt ja irgendwann, das Publikum auch so ein bisschen zu nehmen. Mhm. Und ich merke das in den ersten 5 Minuten, wie die Dynamik in einem Publikum ist. Hast du das auch?
Ja, total.
Sind die gut drauf? Sind die schüchterner? Brauchen die ein bisschen?
Ja, was brauchen die vor allem auch?
Dann gibt es jemanden, der dann irgendwie mega viel lacht. Und dann gibt es jemanden, der dann so mit verschränkten Armen in der ersten Reihe sitzt und grimmig guckt. Dabei freut derjenige sich nach innen. Das sind alles Dinge. Und ich liebe das. Ich liebe das. Und das ist meine persönliche Challenge, denjenigen mit dem verschränkten Arm in der ersten Reihe zum Lachen zu bringen.
Die eine Person, die mitgeschleppt wurde, die gar nicht weiß, bei welchem Event sie jetzt gerade ist, die das Wort queer noch nie gehört hat, die in der ersten Reihe sitzt, weil sie dachte, das wäre ein Vortrag über Biologie. Und die Person holen wir uns.
Ja, Geschlechtsidentität. Ja. We love your mom. Ich habe letzte Woche eine Folge mit Alexa gemacht, die kennst du ja auch, ne? Und da haben wir über sogenannte etablierte Frauen gesprochen. Was hast du für ein Verhältnis zu älteren, reiferen Frauen? Hast du dich jemals schon mal in eine verguckt?
Boah, das ist eine total spannende Frage. Ich glaube, ich habe mich noch nie auf eine sexuelle Art und Weise von einer älteren Frau angezogen gefühlt. Aber ich habe ganz oft, gerade beim Wandern, bin ich viel
Kontakt zu älteren Frauen.
Habe ich Kontakt zu älteren Frauen und bin auch wirklich mit Frauen viel gelaufen, die mindestens doppelt so alt waren wie ich. Und das war immer total schön. Also ich hatte das Gefühl, dass wir gegenseitig total voneinander profitieren können.
Und das finde ich auch toll.
Also wirklich so total, dass die manchmal eben schon oder meistens viele Dinge erlebt haben, die ich noch nicht erlebt habe. Und man trotzdem irgendwie an bestimmten Punkten anknüpfen kann und ich irgendwie immer von denen total viel mitnehmen konnte. Und das eben nicht auf so eine Art von, hey, komm, ich erkläre dir die Welt, sondern auf so eine ganz augenhöhige Art und Weise. Und du?
Ja, fühle ich. Also das ist das eine. Ja, ach, ich hatte ja ultra viele Crushes auf ältere Frauen, weil du ja sonst... nee, es gibt gar keine Begründung. War einfach so. Und das haben wir im Podcast angeschnitten. Wir hatten gar nicht so die Möglichkeit, darüber viel zu reden. Aber es ist ja oft so, dass man so seine ersten gleichgeschlechtlichen Erfahrungen mit der Lehrerin macht. Also viele haben ja irgendwie
einen Crush
auf die Lehrerin oder auf die Kindergärtnerin.
Nee, die Kindergärtnerin war es bei dir, ne?
Hm. Ja, genau. Und das ist dann, glaube ich, so eine prägende Sache. Also ich kann mir vorstellen, ich war 5. Sie
das
war 35 oder so. 30 Jahre Unterschied.
Hast du die eigentlich mal kontaktiert?
Nein. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt, ehrlich gesagt. Ja,
google die doch mal.
Schon. Aber irgendwie ist das süß. Ja, das ist schön. Das könnte ich mal, die Rechercheergebnisse könnte ich bei We Love Your Mom präsentieren.
Dann
vielleicht lade ich sie auch ein.
Oh mein Gott, wie schön wäre das denn?
Das ist wirklich süß. Ich erzähle ja sehr viel von ihr. Sie weiß gar nichts von ihrem Glück. Siehste? Aber ich weiß, vielleicht lebt die auch gar nicht mehr in Deutschland.
Siehst du, wie der Typ, mit dem ich nur geknutscht habe, weil er aussah wie Justin Timberlake. Der weiß auch nichts von seinem Glück.
Den kannst du auch mal kontaktieren und einladen. Mal schauen, dann holen wir alle dazu. Ja, also insofern, es gibt ganz viel, über das wir im Rahmen dieser Tour sprechen werden. Und wir haben es ja eben schon gesagt, es gibt ein Konzept, aber wir möchten es auch ein bisschen offener halten.
Ja.
Also nicht zuletzt, weil wir Impro lieben.
Ich glaube auch, unser Problem ist eher, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht 6 Stunden lang machen so einen Abend, sondern dass wir uns immer wieder gegenseitig einfangen und unsere Moderationskärtchen in der Hand halten und sagen, du Ricarda, wir müssen kurz zurück aufs eigentliche Thema kommen.
Wir hatten ja ein Programm.
Wir hatten ja ein Programm. Ja. Wir haben uns doch hier was ausgearbeitet. Ich weiß ja, als wir wann war das? Dezember, November bei deiner Pink Bubble Tour in Leipzig zusammen aufgetreten sind. Da hast du vorher irgendwie auch gesagt, wir haben hier 20 Minuten, dann haben wir da eine halbe Stunde. Und ich dachte vorher schon so, ja, ciao. Das, das wird auf jeden Fall, ich glaube, das ist die größte Herausforderung für uns beide, wird dann sein, in unserem zeitlichen Konzept zu bleiben. Sollen wir schon aufklären, wie der Titel zustande kam?
Sehr gerne.
Okay.
Sehr gerne.
Also, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich erinnere mich, dass ich in letzter Zeit, gerade seit ich mir die Haare abgeschnitten habe, ich hatte die ja irgendwie so lang und so geblondet, geblondiert und dann habe ich sie kurz geschnitten und sie sind wieder dunkel. Und irgendwas hat das mit mir gemacht, dass seitdem wieder mehrere jüngere Leute auf mich anspringen. Und ich wurde mehrmals in der U-Bahn von jungen Herren angeflirtet, die definitiv in einem Alter waren, in dem ich eher mit ihren Müttern ausgehen würde, als mit ihnen selber. Ich habe dann natürlich auch höflich zurückgeflirtet, aber immer nur bis zu dem Punkt, wo ich wusste, okay, hier wird jetzt niemand rüberkommen und nach meiner Nummer fragen. Und dann gab es eine Situation.
Ego poliert,
check.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
P.S. Ist deine Mom Single? Und dann habe ich dir, glaube ich, sogar auch erzählt, dass ich in Berlin, weil ich ja auch zwischenzeitlich immer mal wieder in Berlin wohne und da in Berlin war und mich jemand in der Bahn angesprochen hat und dann habe ich und mich nach meinem Instagram gefragt hat, wo ich schon wusste, okay, andere Generation, ich würde immer nach der Telefonnummer fragen und die süßen, Cuties von heute fragen halt nach Instagram. Und ich denke mir so, ja, geil, dann kannst du dir halt erstmal meine kompletten Podcast-Folgen anhören, mich einmal komplett stalken, dir meine Coaching-Website durchlesen und noch 3 Filme vor mir gucken. Und dann brauchst du mich eigentlich auch schon gar nicht mehr kennenlernen. Ist doch irgendwie cooler, wenn man sich...
Da bin ich aber auch bei der jüngeren Generation. Ich glaube, ich würde auch inzwischen meinen Instagram-Account nennen.
Was?
Als meine Telefonnummer.
Aber dann machen die sich doch schon voll das Bild von dir.
Ja.
Du willst das?
Dann kann ich ja schon Sachen abhaken. Oder jemand trägt Birkenstock. Auch Haken dran.
Mann oder Frau?
Ist für dich ein Unterschied, ob Männer Birkenstock tragen oder Frauen?
Ja.
Was? Da pauschalisiere ich, da generalisiere ich eiskalt.
Ich frage mich nicht, was machen würde, wenn eine non-binäre Person Birkenstock trägt, das weiß ich nicht.
Das wollte ich gerade fragen, schade. Was ist der Unterschied? Warum lässt du durchgehen,
okay,
dass ein
ehrlich,
Geschlecht Birkenstock trägt?
Wirklich ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse Frauen generell viel mehr durchgehen. Ich bin, wenn ich eine Frau date, viel gütiger. Oh Gott, das ist so schlimm. Wir fangen schon an mit den Confessions hier. Vielleicht sparen wir uns das für die Tour auf und lassen das einfach mal so in der Schwebe hier. Als kleiner Teaser.
Ich werde das auf jeden Fall notieren.
Aber wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Ach so, ja genau. Aber seit dem Barbie-Film ist doch Birkenstock wieder total gefragt. Weil wenn Margot Robbie Birkenstock trägt, dann trage ich auch Birkenstock.
Aber Margot Robbie braucht auch gar nichts tragen. Die
von
würde überall drin hervorragend aussehen. Boah, ist die schön.
Ich weiß.
Margot Robbie ist wahnsinnig schön.
Ja.
Wie kann man nur so perfekt sein?
Weiß ich nicht. Ich finde es auch schlimm. Also ich finde es schwer auszuhalten auch. Meine Augen können das gar nicht verarbeiten. Das ist wie aufs Meer zu gucken. Und meine Augen verstehen gar nicht, wie weit dieses Meer eigentlich ist. Und so geht es mir, wenn ich diese Person angucke.
Ist das jetzt ein Gedicht schon oder ist das eine Liebeserklärung an Margot Robbie?
Das ist beides so ein bisschen. Ich bin sehr poetisch unterwegs im Moment.
Ich bin immer sehr beeindruckt von ihren weißen, geraden Zähnen. Die hat
das
so
stimmt
unfassbar
doch
schönes
nicht,
Lächeln.
Das stimmt doch was nicht.
Nee, also sorry. Das ist auf jeden Fall gefotoshoppt, durchgehend.
Ganz
auch im Real Life.
Oder 6 Zahnspangen und 12 Bleachings. Also da ist irgendwas ist da im Busch.
Bei mir sind es ja 2 Dinge, die ich an Frauen oder an Menschen ganz toll finde. Mhm. Und im besten Falle, also auf die ich wirklich, das ist jetzt ein Guilty Pleasure. Und zwar sind es einmal Hände und Zähne.
Das ist ja interessant. Da möchte ich auch bei der Tour nochmal mit dir drüber sprechen, weil das finde ich wirklich sehr... Das finde ich wirklich sehr interessant. Und wie ist das mit Nagellack? Möchtest du, dass ich bei der Tour Nagellack trage? Hast du einen Farbwunsch?
Du kannst alles tragen.
Okay.
Ich mag Orange gerade sehr gerne.
Orange?
Ich bin großer Orange-Fan.
Mhm. Da war ich noch nicht.
Ich habe mich vor einiger Zeit mit Maren Kreumann getroffen und wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen und dann war sie ganz stolz, dass ihr Nagellack zu meiner Handyhülle passte. Sie war ganz stolz, dass sie so eine trendige Farbe als Nagellack nutzen würde. Und das war auch so. Also es stand ihr sehr gut. Aber Orange ist wirklich trendy gerade.
Okay. Boah, ich bin so raus.
Orange und Orange. Königsblau.
Königsblau habe ich tatsächlich. Auf den Trend bin ich schon aufgesprungen. Sorry, ich wollte gerade einen ganz abrupten Themawechsel machen. Weil der Sommer neigt sich ja jetzt gerade hier wohl oder übel dem Ende zu.
Ja.
Gestern bin ich spazieren gegangen. Ich gehe anscheinend sehr gerne spazieren. Und da waren draußen, hat es schon richtig nach Herbst gerochen. So richtig schön. Und ich wollte dich fragen, um zurück zur Poesie zu kommen, was ist denn so dein Resümee vom Sommer? Also wenn du so beschreiben dürftest, was so diesen Sommer für dich wichtig war oder was du so diesen Sommer mitgenommen hast.
Sehr gute Frage. Ich glaube, ja, was ja jeden Sommer sehr beeindruckend ist seit 3 Jahren, ist tatsächlich diese CSD-Season. Mhm. Also ich habe dieses Jahr das erste Mal ein Boot gemacht, also eine Veranstaltung organisiert auf einem Boot in Hamburg und das war sehr beeindruckend für mich. Wahnsinn, was da passiert ist. Ich habe tolle Leute kennengelernt, aber ich glaube, das, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, sind New York und das Boot in Hamburg. Weil das war, das, weißt du, man hat manchmal so das Gefühl, das ist ein Moment gerade. Mhm. Ich habe einfach gerade einen Moment. Mhm. Und das ist so, da ist so ganz viel Stärke in diesem Moment drin. Und das hatte ich 2-mal, dass ich so auf dem Empire State, wo war ich denn, auf dem Rockefeller Center stand und einfach so wie angewurzelt über diese Stadt geguckt habe und gedacht habe, wie geil ist das hier eigentlich?
Ja.
Wie glücklich kann ich mich schätzen, dass ich sowas erleben darf? Und
ja,
das Gleiche hatte ich auf dem Boot. Und habe die Leute gesehen, wie die getanzt haben und geknutscht haben und alles war so free. Und ich dachte mir so, geil, ey, geil, geil, geil. Und also ich glaube, immer so dieses Freiheitsgefühl. Und bei dir?
Also ich habe auf jeden Fall auch sehr viel erlebt diesen Sommer. Aber gar nicht so krass riesige Sachen. Also ich hatte jetzt nicht so diese riesigen Erlebnisse. Und ich hatte ja eben schon mal kurz gesagt, dass es mir nicht so gut ging die letzten Monate. Und ich glaube, also einfach so psychisch und es sind irgendwie so ein paar Sachen passiert, die nicht so schön waren. Und ich glaube, ich hatte einfach sehr viel zu kämpfen. Und ich glaube, deswegen war das für mich so ein ganz anderer Sommer als sonst. Ich war in Berlin und bin ab Juni dann in Köln gewesen die ganze Zeit und habe quasi so die Sommermonate in Köln gehabt. Und dadurch, dass aber das Wetter auch nicht so richtig sommerlich war, war es irgendwie auch ein anderer Sommer als sonst. Und ich habe viel mehr statt irgendwie raus und Festivals und Halligalli und dies, das, war ich, glaube ich, ganz viel mit mir und ganz viel mit so meinen engsten Leuten. Und habe viel, viel wenig gemacht. Und das war irgendwie total
entschleunigend
und wichtig. Und ich fand es auch total schwer auszuhalten, weil du siehst halt überall, gerade ne, Social Media, du siehst, alle sind unterwegs, alle haben so die Zeit ihres Lebens. Und für mich war es irgendwie, glaube ich, relativ schwer zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt einfach raus und mache jetzt erstmal kurz meins. Und dann kann ich im Herbst immer noch Halligalli machen. Und ich glaube, was ein bisschen geholfen hat, war, dass das Wetter eben sehr verregnet war und ich dadurch auch oft das Gefühl hatte, es ist nicht so wahnsinnig tragisch, wenn ich jetzt nicht auf dem Festival mit allen anderen mich im Matsch wälze, sondern auf meinem Balkon mit einer Tasse Kaffee sitze oder, weiß ich nicht, irgendwo draußen bin und rumspaziere.
Aber ich finde, das zeigt schon sehr viel Stärke, dass man es schafft, diesen Jomo, diesen Joy of Missing Out, irgendwie aufrecht zu erhalten.
Ja, den hatte ich schon noch nicht. Also es war Gefühl, eher der Kampf gegen FOMO.
Ja, aber es war, also okay.
Bei Jomo war ich noch nicht angekommen.
Weil ich habe dieses Jahr, ich hatte ein großes AutorInnenprojekt und in der Zeit bist du ja wirklich gefühlt 24/7 geistig im Einsatz.
Mhm.
Und ich habe dann so in der Sommerzeit gesehen, okay, CSD, alle fahren irgendwie weg. Jetzt kommen auch noch Urlaubsbilder, bla bla bla. Und ich sitze hier in einem Büro und was ja nicht schlimm ist, aber es ist halt irgendwie, man hat schon das Gefühl, dass man was verpasst.
Ja.
Und das tut mir schon auch immer weh dann, dass ich das Gefühl habe, ich will eigentlich viel lieber irgendwie reisen, was von der Welt sehen.
Ja.
Das ist glaube ich, etwas, was jeder Mensch will, der arbeitet. Aber trotzdem ist das so ausgeprägt dann. Und ich, und ich muss dann auch proaktiv Dinge ausschalten auf meinem Handy, weil ich dann denke, das tut mir nicht gut.
Ja.
Ich sehe jetzt diesen Menschen, dem ich das von Herzen gönne, dass er in Sri Lanka irgendwie surft, aber ich würde das so gerne auch machen und ich kann es nicht gerade. Ich muss es ausstellen, um mich selber zu schützen.
Ja.
Also, und ich glaube, anders geht's nicht.
Ja, und ich glaube, also ich hab halt auch viel gearbeitet. Ich habe echt richtig schöne Sachen gedreht diesen Sommer. Da freue ich mich, wenn das nächstes Jahr kommt. Und einfach auch wirklich schöne, viele kleine Projekte gemacht. Und das hat auch sehr viel Energie gekostet. Und ich fand es irgendwie auch mal voll die interessante Erfahrung, die Energie wirklich nur da reinzustecken und nicht noch in 30 andere Sachen. Und es war trotzdem viel, ne? Und ich glaube, gerade so Prozesse, wo es einem nicht so gut geht, kosten einfach auch viel Energie. Ich vergesse manchmal, dass es dass es irgendwie auch Arbeit ist. Also,
ja. Wobei wir uns natürlich trotz allem, also auch ich, also ich bin da die Letzte, die sagt, wir stellen uns da an oder so, aber trotz allem auch sehr viel Glück ist, dass wir das machen können, was wir machen. Ne? Weil was zu tun, was einem die Miete bezahlt und was einem gleichzeitig noch unfassbar viel Spaß macht, das ist doch selten, oder?
Du, das ist ein fucking Privileg. Also
ja,
wirklich, das denke ich mir auch und das habe ich mir auch jetzt beim Wandern die ganze Zeit gedacht, was das für ein Privileg ist. Deswegen musste ich auch so oft über mich lachen. Ein Privileg, nach Spanien zu fahren, mir einen Rucksack auf den Rücken zu schnallen, dabei 33 Grad einen Berg hoch zu spazieren, oben nochmal so ein Proteinriegel zu essen und zu denken, boah, ist das anstrengend. Wie geil, ich habe mir das selber ausgesucht. Also ganz ehrlich.
Ja, es ist, da könnte man jetzt ewig drüber philosophieren, aber manchmal halte ich so inne und denke mir so, boah, das ist schon, du hast echt Glück so mit allem.
Total.
Und dass du dass man etwas macht, was dann vielleicht auch noch so einen kleinen Beitrag zu einem gesellschaftlichen Miteinander irgendwie leistet, wie auch immer. Aber das ist mir schon sehr bewusst. Und ich finde, das sollte man nie vergessen, dass es ein Privileg ist. Ich kenne viele Leute, die dieses Privileg nicht schätzen und durch so ein bisschen Reichweite, durch so ein bisschen Fame zu einem ganz anderen Menschen werden. Ich kriege das ja sehr viel mit. Und ich habe mir hier in diesem Urlaub auch so gedacht, ich mache viele Dinge, die so, glaube ich, gefordert sind in dieser Branche, nicht mit. Keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, ich sage so super viel ab bei Sachen, von denen ich denke, nee, das passt einfach nicht zu dir. So. Und denke mir dann so manchmal, vielleicht verpasst du dadurch was, aber ich fühle es dann einfach. Ich fühle viele Dinge
aber
nicht.
Aber das ist doch so ein guter Weg, wenn du für dich sagen kannst, ich fühle das nicht, also mache ich das nicht. Das ist doch wie ich und Werbung bei Instagram. Ich habe das ein paar Mal gemacht und wenn da was kommt, wo ich hinterstehe, dann mache ich das auch. Aber ich kriege so oft Anfragen für Dinge, wo ich weiß, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Das ist nicht mein Weg. Und ich finde, dann die Entscheidung zu treffen, das nicht zu machen, weil es sich nicht richtig anfühlt, super. Und wenn ich aber in dem Moment irgendwie Geld brauche, ich habe dieses Jahr zum Beispiel auch einen Werbespot gedreht für eine Firma, wo ich sage, okay, da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Aber für mich war das in dem Moment einfach wirklich
Heckler und Koch.
Wirklich die Frage, was spricht jetzt für mich dafür? Okay, ich möchte mit der Person arbeiten, die das macht. Ich habe total Bock, da hinzufahren, wo das gedreht wird. Und ich kriege genug Geld, um irgendwie über den Sommer easy meine Sachen machen zu können. Und das finde ich auch dann nicht, das möchte ich dann auch nicht beurteilen bei anderen Leuten, wenn die solche Dinge machen, ne? Und trotzdem, wenn ich selber nicht fühle,
weil du weißt das ja auch gar nicht. Du weißt ja auch gar nicht, was so in diesem Leben los ist, ne? Darum finde ich das auch manchmal so ein bisschen übergriffig, wenn man dann irgendwas macht, was dann in dem Moment wichtig ist, um seine Miete bezahlen zu können, dass das dann wieder einem als negativ ausgelegt wird. Also klar, wir alle müssen unsere Miete zahlen und wir müssen alle irgendwie überleben und dann muss man vielleicht auch mal irgendwas annehmen, was nicht so ganz geil ist, es sei denn, du bist irgendwie wirklich da angekommen, wo du es nicht mehr nötig hast, irgendwas anzunehmen. Aber klar, das hatte ich auch. Aber daraus lernt man auch, ne? Fürs
Total.
Nächste Mal. Ist dann die Kohle elementar für die Annahme dieses Projektes oder ist es irgendwie möglich, dass man es lässt? Aber natürlich, also gerade in dieser Social Media und in Medienbranche ist es manchmal wirklich verlockend, was du da kriegst. Aber dafür musst du auch deine Seele verkaufen.
Aber
und ich bin froh, dass ich da einige Standbeine habe, von denen ich sage, dann muss ich Dinge nicht machen.
Ja, das geht mir mit dem Coaching auch so. Und das, ich hatte irgendwie ein Interview gelesen mit einem Schauspieler, einem deutschen Schauspieler, der gesagt hat, dass er gar nicht unbedingt Schauspieler sein will, sondern dass er eigentlich nur mit Menschen zusammenarbeiten will, mit denen er zusammenarbeiten will. Also mit denen er, die er mag, so quasi. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich voll der schöne Ansatz, immer zu schauen, warum will ich denn jetzt Social Media machen? Warum will ich denn jetzt diesen mit Ricarda auf diese Podcast-Tour gehen? Was ist der Grund dafür, dass ich das mache, was ich mache? Und stimmen die Gründe noch? Also das ist, glaube ich, gerade auch ganz groß Thema mir, mich immer wieder zu fragen, ist denn das, wie ich mein Leben gerade lebe, genau das, wie ich es leben will? Oder gibt es vielleicht was ich ändern kann oder möchte oder muss oder sollte, um mich wieder neu auszurichten? Und das finde ich ein sehr spannendes Thema.
Ja, und ich glaube, genau das ist es. Du musst dich immer wieder neu fragen, ist es noch das? Fühle ich mich gut nochmal mit? Weil ich glaube, manchmal vergisst man, so in sich reinzuhören und zu gucken, fühle ich das noch? Ich glaube, manchmal macht man Dinge einfach aus einem Automatismus heraus.
Ja, weil man's so gelernt hat. Findest du, Alice Weidel sollte sich mal darauf abklopfen, ob sie queer ist oder ob sie einfach nur mit einer Frau zusammen ist?
Ah, du rekurrierst gerade auf dieses Interview, auf dieses Sommerinterview.
Ich finde das total spannend. Ich finde das so ein spannendes Thema. Also Alice Weidel hat gesagt,
das ist so krass gewesen.
Sie ist seit 20 Jahren mit einer Frau in einer Beziehung, aber sie würde sich selber nicht als queer bezeichnen.
Ja, genau. Ich finde das krass, dass man als lesbische Parteivorsitzende so vehement diese Begrifflichkeit ablehnt. Klar. Kann man so oder so sehen. Jeder hat sein eigenes Label oder man muss keine Labels benutzen, finde ich auch. Aber am Ende des Tages ist es ja queer. Also sie ist ja in einer nicht heterosexuellen Beziehung. So. Und ob man es jetzt queer bezeichnet oder lesbisch bezeichnet, wie auch immer, als Fraktionsvorsitzende in einer teils homosexuellen, feindlichen Partei zu sein, das ist ja schon so. Das ist so lustig, finde ich.
Auch
ich finde,
extrem das ist
so
witzig.
Eine Parodie.
Wirklich witzig.
Es ist Satire, ist das.
Ja.
Ja, also insofern, ich kann das irgendwie nicht so nachvollziehen. Ich weiß nicht, was daran anders sein soll, an der Antwort, ich bin seit 20 Jahren mit einer Frau verheiratet oder zusammen. Hä? Also ja, okay, dann ist es halt nicht queer, aber es ist alles außer heterosexuell.
Boah, ich finde es echt spannend, weil ich habe eine Meinung dazu gelesen, wo eine Person gesagt hat, okay, sie versteht, was Alice Weidel damit sagen will, weil sie will eigentlich sagen, ich bin zwar in einer Beziehung mit einer Frau, aber ich kann mich nur mit der Community identifizieren, was ja auch total, also, ne, was ja auch total fein ist, wenn jemand...
Kann man
also,
auch sagen.
Ich will jetzt nicht sagen, dass sie was Feines gesagt hat, sondern wenn eine Person mir sagt... Ich bin mit einer Frau zusammen, aber ich habe null Interesse daran, irgendwie mich in dieser Community, da irgendwie aktiv zu sein oder aktivistisch irgendwie, was weiß ich. Also weißt du, was ich meine? Das kann ich irgendwie total nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich bin einfach hier in meinem stillen Kämmerlein für mich lesbisch. So. Aber andererseits finde ich, irgendwie bist du doch automatisch, wenn du nicht... in einer Hetero-Beziehung bist du doch automatisch in einer Nicht-Hetero-Beziehung. Also, das macht dich doch automatisch zu etwas Queerem. Und das finde ich irgendwie...
Wobei...
Das finde ich wirklich witzig. Und da gab es irgendwie ein Beispiel, ich habe irgendeinen Artikel gelesen, wo das Beispiel war von ich bin nicht betrunken Auto gefahren, ich hatte einfach nur 12 Bier-Intus oder so. Ich denke, ja.
So wenig straight wie Frau Alice Weidel ist, so wenig ist auch ihre Aussage straight. Also irgendwie... Keine Ahnung. Ich finde das einfach lustig inzwischen. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, was unsere Tour angeht. Ich freue mich mega drauf. Ich versuche gerade zum Abschluss zu kommen, weil die Sonne, und das ist ein First World Problem, in mein Gesicht scheint. Ich habe das Gefühl, dass ich einen Sonnenbrand kriege.
Herzlich
wenn ich
willkommen
noch länger hier sitze.
In der Serie. Du hast dir die Scheiße selber ausgesucht.
Ja, kann man wohl sagen. Und ich freue mich sehr drauf. Und ich kann nur sagen, Leute, kauft euch Tickets. Kommt vorbei, verbringt einen wunderschönen Pyjama-Abend mit Maike, Johanna Reuter und mir. Wir haben Zeit für euch und wir haben Lust.
Und wir freuen uns so doll, euch kennenzulernen und euch live zu sehen und Was auch, glaube ich, ein großer Grund ist, warum wir diese Tour machen, ist, weil wir wirklich einfach Bock hatten, wieder ein queeres Event stattfinden zu lassen, auf dem sich queere Menschen in einer sicheren Umgebung begegnen können. Und ich merke das selber immer wieder. Ich bin ja gar nicht so wahnsinnig viel in der Szene unterwegs, aber immer, wenn ich unterwegs bin, merke ich, was das für eine liebevolle, wirklich liebevolle Atmosphäre ist und wie frei man sich fühlen kann und wie offen man über Dinge sprechen kann. Und ich freue mich so, so sehr darauf, dass wir das machen können zusammen. Und zwar auch wirklich nochmal in einem Rahmen, auch wenn es ein Live-Podcast ist, ist es trotzdem einfach ein wahnsinnig intimer, sicherer Rahmen. Und da freue ich mich wie ein kleines vegetarisches Schnitzel drauf.
Ja, damit hast du, glaube ich, alles gesagt. In diesem Sinne, Leute, schickt diese Podcast-Folge allen Leuten, die noch keine Tickets für We Love Your Mom haben. Das ist euer To-Do für heute. Danke, Maike, für deine Zeit. Und wir sehen uns spätestens, wenn ich wieder in Deutschland bin.
Ich freue mich. Danke, dass ich mal wieder hier als Gästin rein droppen durfte. Ich finde es immer wieder schön.
Sehr gerne. Es ist
immer wieder ein Traum mit dir und ich habe so Bock auf die Tour und ich bin hyped und ich gehe jetzt los und kaufe mir ein Onesie.
Das machen wir jetzt. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt Maikes Seite aus, checkt die Ticket-Tour-Seite aus und wir hören uns und wir sehen uns.
Bis bald.
Im Oktober.
Tschüssing!
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.